Wir haben begonnen, uns einzelne Gebete der Bibel zu betrachten. Das letzte Gebet stammte aus dem Alten Testament, Psalm 90, ein Gebet von dem Mose war es. Heute gehen wir in das Neue Testament und wir schauen uns ein Gebet an, was von der Gemeinde gesprochen wurde. Und in einer Zeit und in Umständen gesprochen wurde, die überaus schwierig waren. Im vierten Kapitel der Apostelgeschichte wollen wir dazu lesen, ab Vers 23. Während ihr das aufschlagt, viertes Kapitel ab Vers 23 lese ich uns vor, darf ich euch das kurz erzählen, wie nun eben auch die Umstände waren. Der Heilige Geist wurde in seiner Fülle ausgegossen. Davon berichtet das zweite Kapitel. Und nun sind ganz viele zum Glaube gekommen. Und nachdem nun so eine große Menge zum Glaube gekommen war, das kann man sich sehr gut vorstellen, sind die Pharisäer, die Schriftgelehrten, nicht so begeistert gewesen. Sie waren eher zornig und wütend. Und dann passiert noch, dass Petrus und Johannes jemand helfen, wieder gesund zu werden. Und dann daraufhin kommt eine große Volksmenge zusammen. Das alles geschieht im Tempel. Und der Predigt wird nun von Petrus gehalten. Und daraufhin kommen nochmal ganz viele zum Glaube. So, dass nachher viele tausend Menschen Jesus-Jünger geworden sind. Und jetzt kann man sich das ganz gut denken, dass eben die Pharisäer in dem Augenblick dachte, ja, also da läuft uns ja alles davon, unser Einfluss, unsere Ehre, jetzt müssen wir was unternehmen. Und das haben sie dann auch getan. Sie haben dann also Petrus und Johannes gefangen genommen, über Nacht ins Gefängnis gesteckt. Sie haben sie vor den Hohen Rat gestellt, sie haben sie bedroht und habe ihnen gesagt, sie solle nicht mehr im Namen Jesu reden. Und jetzt kommen sie zurück, Petrus und Johannes, und da setzt unser Text ein. Ab Vers 23, Kapitel 4, lese ich ihn uns vor. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren, also in die Gemeinde, und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Damit ist der Herr Jesus gemeint, der Messias, der kommende Messias. Das ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Psalm. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns still werden und mit uns beten. Wir danken dir, Herr, für die Gebete in der Bibel, die in Notzeiten geschehen. In Zeiten, wo deine Gemeinde unter der Macht dieser Welt doch auch zu leiden hatte. Und Herr, wir kommen in eine solche Zeit, wo immer mehr deine Gemeinde bedrängt wird, weltweit, aber auch hier in unserem Land. Und aus diesem Grund wollen wir dich auch bitten, dass du uns hilfst zu lernen. Denn wir reagieren ja auch auf alle die Ereignisse, die wir in dem Land, in dem wir leben, erfahren. Und Herr, wir wünschen uns so sehr, dass unsere Reaktion der Reaktion der Gemeinde damals ähnelt, weil es doch auch eine gute Reaktion war und weil wir es in der Bibel nun auch aufgeschrieben bekommen haben, damit wir auch lernen, so zu reagieren. Nun, bitte begleite uns und leite uns an, dass wir es verstehen können, was dieser Text uns sagt, was du uns sagen möchtest. Lass es in unsere Herzen gehen und lass es uns auch weiter beschäftigen, Herr, nicht nur jetzt, wenn wir es hören, sondern auch die kommende Zeit. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort über der Zeit steht und aktuell ist im Jahre 2017. Wir preisen dich für deine Unterweisung und bete dich an, Herr, dass du jetzt auch uns lehren möchtest. Komme in unsere Mitte und begegne du uns und baue du uns auf und segne und heile und rette. Ja, wir bitten dich um deine Gnade. Und dies tun wir, unser himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Die Gemeinde Jesu ist am Erblühen. Sie erlebt Aufbruch, Erweckung. Tausende werden errettet. Ist das nicht eine schöne Zeit? So lesen wir die Apostelgeschichte. Wir blättern also in den Seiten, die nun uns auch eben dahin führen, Ereignisse wie Pfingsten wahrzunehmen. 2000 und 3000 kommen zum Glaube. Oder 5000, naja. Es ist eine Erzählung, die uns mitnimmt und die uns auch bewegt und wo wir sagen, das würden wir gerne heute auch haben. Auf der anderen Seite lesen wir dann aber auch, wie die Apostel schon von Anfang an zu leiden hatte. Und da möchte ich uns ganz kurz noch einmal hinführen, diese Umstände näher zu betrachten, dass wir sie als allererstes einmal sehen und daraufhin dann das Gebet uns ansehen von der Gemeinde und die Auswirkungen dieses Gebetes. Also zuerst mal kurz die Umstände. In Kapitel 4, Vers 3 heißt es, dass eben die Priester nun Hand anlegte an sie und sie brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Es wurde ihnen ihre Freiheit geraubt. Gefängnis. Also von uns war wahrscheinlich noch nie irgendjemand im Gefängnis. Ich glaube es zumindest nicht. Von daher können wir uns das sehr schlecht vorstellen. Aber was wir erleben, sind durchaus Entwicklungen weltweit, dass die Freiheit, die Kinder Gottes einmal hatte, auch in Bezug auf ihren Dienst und ihre Predigt, das Zeugnis, mehr und mehr eingeschränkt werde. Und wir nehmen es als etwas wahr, was uns auch dann ganz arg bedrückt und bedrängt und wo wir sagen, was können wir denn eigentlich tun? Eine Freiheit, die einem genommen wird, das ist nicht schön. Das macht einem wirklich zu schaffen. Die Nachrichten, die wir lesen in der Zeitung, in den Medien, die wir mitbekommen, die sind welche, die uns arg zu schaffen machen. Aber nicht nur, dass sie ihre Freiheit genommen bekommen, sondern sie bekommen auch eigentlich ihr Recht genommen. Also heißt in Vers 18 von dem 4. Kapitel, sie ließen sie rufen, wieder die gleichen, die Priester, und sie geboten ihnen überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Ihr Recht wird ihnen genommen. Das ist wirklich etwas, was bedrohlich ist. Meine Freiheit wird mir genommen, mein Recht wird mir genommen. Das ist eine Vorstellung, wenn ich so das nun für mich in meinem eigenen Leben mir denke, wie würde ich denn darauf reagieren? Was würde ich eigentlich machen? Wenn ich ins Gefängnis spaziere, wenn mein Recht mir entzogen wird und wenn ich am Ende dann auch noch bedroht werde, das lesen wir in Vers 17 und 21, aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen. Und dann eben auch noch in Vers 21, sie aber drohten ihnen noch weiter. Und das Wort, was hier steht, das meint eigentlich ein prahlerisches, großmächtiges Auftreten, wo nun auch der Staat hier oder auch die religiöse Partei hier, die ja dann auch einen sehr großen Einfluss auf den Staat damals hatte, sagt, wir haben die Macht in unserer Hand und wir sagen dir jetzt auch, wie du dich verhalten musst. Wir erkläre es dir, wir bedrohe dich. Wenn du dich nicht hältst an das, was wir sagen, wird es dir schlecht ergehen. Das sind keine gute Aussichten. Das war für diese junge Gemeinde, für die Verantwortlichen, aber auch für alle, die dazugehörten, eine Schreckensnachricht. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Ihre Leben sind bedroht. Ihre Freiheit ist bedroht, ihr Recht ist bedroht. Wie gehen Sie damit um? Was machen Sie denn nun, wenn solche Zustände herrschen? Wie verhalten Sie sich? Wir lesen es hier in unserem Text. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Diese Schreckensnachricht wird dann nun weitergegeben. Und nun, was tun sie? Vers 24. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und das ist jetzt hier etwas, was sich lohnt, näher anzusehen, dieses Gebet. Es ist ein gemeinsames Gebet. Sie steht hier in der Mehrzahl. Es hat nicht nur einer gebetet, sondern sie haben alle miteinander gebetet. Das ist eine Ermutigung für uns, das auch so zu tun. Wir gehen in eine Zeit, die uns nicht gefällt. Wir erleben Dinge, die uns niederschmettern. Und umso mehr ist es wichtig und notwendig, dass wir alle miteinander beten. Mehrzahl. Dass wir alle miteinander auch unsere Stimme erheben. Wäre es nicht merkwürdig, wenn wir unsere Stimme nur erheben darin, dass wir die Zustände in denen wir uns befinden, beklagen. Aber nicht zugleich auch miteinander unsere Stimme erheben, um sie diese Umstände im Herrn hinzulegen. Wäre das nicht merkwürdig? Wenn wir auf der einen Seite darüber sprechen, wir reden über diese Umstände, wir machen uns Gedanken über diese Umstände, aber wenn wir dann zusammenkommen in der Gemeinde, legen wir sie nicht gemeinsam dem Herrn hin. Das haben die hier getan. Und aus dem Grund hat Gott es auch aufgeschrieben, weil er uns helfen möchte, als Gemeinde heute, in dieser Zeit, in der wir leben, zurechtzukommen mit den Nöten, die wir im Augenblick erfahren. Also das ist das, was wir als Erstes hier lernen können. Es ist gut, es ist ein Zeichen einer lebendigen Gemeinde, wenn sie miteinander, alle miteinander, gemeinsam auch beten. Und das einmütig. Das steht hier auch noch extra dran. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Ganz bemerkenswert. Das, was sie da gebetet haben, ist etwas, was sie alle miteinander im Herzen trugen. Nicht nur so ein oder zwei oder drei Leute, sondern alle miteinander haben dieses Anliegen, dieses Gebetsanliegen gehabt. Alle miteinander wurde vom Herrn dazu geleitet, so zu beten. Einheit, das ist ein Werk des Heiligen Geistes und es geschieht eben durch sein Wort und durch seine Gnade, die nun in den Herzen der Kinder Gottes wirke und dadurch eine Richtung erzeuge. Das Wort hat eine einzige Richtung. Das Wort Gottes hat eine klare, definierte Ausrichtung. Und wenn nun alle, die nun dieses Wort lesen und darüber nachdenken und von diesem Wort geprägt sind, wenn die das nun auch im Herzen haben, haben sie eine einzige Ausrichtung. Das ist etwas, was wir hier in der Gemeinde, in dieser jungen Gemeinde wahrnehmen. Und so erhebe sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Und was sie nun tun, das ist auch noch etwas, was ich am Anfang, bevor ich zum Inhalt komme, dann auch hervorheben möchte, ist, dass sie biblisch beten. Und damit meine ich, sie zitiere aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Psalm und lege es Gott hin. Biblisch beten. Jetzt könnte jemand fragen, ist nicht alles Gebet biblisch? Das ist doch aller Ehre wert, wenn jemand betet, dann muss es doch richtig sein. Kann man denn auch falsch beten? Durchaus. Die Bibel erklärt es im Jesaja in den ersten Kapitel, dass damals Gott sich von dem Gebet des Volkes abgewandt hat. Im Jakobusbrief wird es erwähnt, dass eben das Gebet damals nicht erhört wurde, weil die Leute nur für ihre eigene fleischliche Bedürfnisse gebetet haben und gar nicht Gottes Absichten selbst nun also vor Auge hatte. Ich muss lernen, mit der Bibel in der Hand zu beten. So kann ich recht beten lernen. Also die, wo jetzt beten lernen wollen, so haben die Jünger das damals zum Herrn Jesus gesagt, Herr, lehre uns beten. Die haben hier also einen Hinweis, ich brauche die Bibel für mein Gebet. Und jetzt sage sie etwas, das ist das allererste Wort hier in der deutschen Übersetzung und wird übersetzt in Vers 24. Ich lese es uns nochmal vor. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr. Das meint eigentlich Herrscher, Gebieter. Das ist ein ganz kräftiges Wort und spricht davon, du bist derjenige, der alles beherrscht, der alles gebietet. Du hast Himmel und Erde geschaffen. So spreche sie in ihrem Gebet. Also das ist schon eine Sache, wo wir merken, ihr Gebet ist fast wie ein Glaubensbekenntnis. Hier merken wir wirklich, dass sie glauben. Sie glauben, dass Gott allmächtig ist. Manche sagen das auch, aber wenn sie in Not kommen, dann ist es so, dass man eher den Eindruck hat, Gott ist gar nicht da, Gott regiert gar nicht. Regieren tut irgendein Kanzler oder eine Kanzlerin, ein König oder eine Königin, ein Herrscher auf dieser Welt regiert. Aber nicht der Herr. Das ist etwas, was wir von der Gemeinde damals lernen können. Sie fordern hier Gott im Glaube fast heraus und sagen, du bist doch der Herrscher. Das ist ihre vollkommene Überzeugung. Du bist doch der Herrscher und das ist auch richtig. Sie halten das Wir-Glaubensbekenntnis fest und werden dadurch getröstet. Du bist der Herrscher. Du bist der Herr. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Jeden Schritt, den ich auf den Herrn zutue, wo ich in meinem eigenen Herzen so auf ihn sehe, tröstet mich. Und jeden Schritt, den ich auf diese Welt zutue und immer nur auf diese Welt und die Regierung und alle Nöte und Sorge schaue, macht mich fertig. Wir brauchen das heute ganz arg, dass wir in unserem Gebet festhalten im Glauben, nur einer regiert auf dieser Erde, nur ein einziger, nicht 10, nicht 100, nur einer ist der Herrscher, nur einer ist der Gebieter. Wenn ich den Eindruck hätte, dass ich abhängig wäre von dem Satan und seinem Regiment, wie schrecklich wäre das, in seiner Hand mich zu befinden. Und nun muss ich warten, was er zulässt und was er duldet und was er mir gibt. Das ist also ein schrecklicher Ausblick. Aber wenn ich den Herrscher, wenn ich den Gebieter, wenn ich den Herrn sehe vor meinen Augen und wenn ich wahrnehme, er regiert und herrscht über allem. Zu tun, heißt es in Vers 28, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte. Das ist ihre Überzeugung. So war es geplant von Gott, dass der Sohn Gottes am Kreuz sterben würde. Und so sind sie die Ausführer des Planes Gottes gewesen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Haben wir auch den Eindruck, dass das, was heute geschieht, nach dem Ratschluss Gottes geschieht? Wenn wir nicht den Eindruck haben, wenn wir nicht diese Überzeugung haben, dann ist aber Gott auch nicht allmächtig, weil dann jemand anders nach seinem Rat einfach tun kann, was er will. Er macht einfach, was er will. Gott will es ja gar nicht. Aber er macht es jetzt einfach. Gott ist nicht allmächtig. Gott ist nicht mehr Herr. Gott herrscht nicht mehr. Gott regiert nicht mehr. Wenn es so wäre. Aber es ist nicht so. Ich freue mich an der Gemeinde damals. Ich freue mich aus dem Grund, weil sie den Herrn so sehe, wie er ist. Und dadurch in ihrer Herzen Friede einzieht. Du hast ja alles in deiner Hand. Du bist vollkommen überlegen. Warum tobe die Nationen? So wird hier auch der zweite Psalm zitiert. Es ist ja wirklich nichtig, ihr ganzes Handeln. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Es ist doch vollkommen aussichtslos. Die Überlegenheit Gottes ist doch ganz klar. Am Ende muss doch alles darauf hinauslaufen, dass sein Ziel und seine Absichten vollkommen in Erfüllung gehen. Also ist das Handeln dieser Welt eines, was völlig unsinnig ist. Die Überlegenheit Gottes kommt in diesem Gebet, in ihrem Glaubensbekenntnis zum Ausdruck. Der Herr ist überlegen. Warum toben sie denn so? Ist das nicht eine souveräne Art, mit Angelegenheiten umzugehen, wo man selber ins Gefängnis kommt, wo man seine Freiheit verliert, sein Recht verliert, wo man bedroht wird mit dem Leben? Können wir das auch? Sind wir dazu in der Lage? Ist das nicht etwas, was wir geschenkt bekommen haben in der Wiedergeburt, dass der lebendige, dreieinige Gott in seiner ganzen Macht und Stärke an uns gewirkt hat und sich uns offenbart als der, der unüberwindlich ist, der alles bestimmt, der souverän ist, allmächtig ist? Sollten wir ihn nicht auch so sehen? Manchmal hat man den Eindruck, dass heute die Gemeinde Jesu in Anbetracht der Entwicklungen wie ein verschrecktes Huhn ist. Es rennt davon. Es ist ängstlich. Es ist auf dem Rückzug. Es ist dabei, eher selber sich abzusichern, als dass sie den eigentlichen Auftrag, den sie habe, noch wahrnehme und sehe. Ganz viele Christen auf dieser Erde verhalten sich heute so. Sie sind erfüllt mit Angst, als würde Gott gar nicht mehr auf dem Thron sitzen, als hätte man ihn runtergestoßen, als wäre er nicht mehr der Herrscher, als hätte er nicht Himmel und Erde geschaffen und würde nicht mehr regieren und sein Ratschluss wäre in keiner Weise mehr aktuell. Jetzt regiere andere, jetzt wird der Ratschluss eines anderen ausgeführt. So hat man manchmal den Eindruck, wenn man mit Christen spricht, dass sie so denken. Und wie schrecklich ist das für ihre eigene Herzen? Wie verzweifelt müssen diese Christen sein, die Gott gar nicht mehr sehen, als den, der über allem steht und alles regiert? Wie verzweifelt müssen sie sein, wenn sie die Überlegenheit Gottes gar nicht mehr wahrnehmen, die Größe Gottes gar nicht mehr sehen und seinen Plan, nämlich seinen Sohn als König der Erde einzusetzen, gar nicht mehr vor Augen habe. Genau davon redet im Grunde genommen dieser zweite Psalm, den Sie hier in diesem Gebet zitieren. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Den, der Vater, als König eingesetzt hat. Ja, ist er jetzt nicht mehr König? In diesem Augenblick, in Deutschland, ist Jesus Christus nicht mehr König? Ist Jesus Christus nicht mehr derjenige, der bestimmt und der leidet und lenkt? Dann macht es auch gar keinen Sinn mehr zu beten. Wenn Jesus nicht mehr das Zepter in seiner Hand hat, warum sollte ich dann noch beten? Dann ist es ja völlig unsinnig. Aber das ist die vollkommene Überzeugung der Gemeinde damals gewesen, dass Jesus Christus König ist. Und dass er sein Zepter in seiner Hand hält und regiert und sein Ratschluss geschieht und der Ratschluss des Vaters. Und so kommen sie auch zum Herrn und lege ihm das auch hin. Es geschieht doch alles nach deinem Ratschluss. Du bist doch der Herrscher. Manchmal müssen wir den Herrn darum bitten, dass er uns das neu zeigt. Es gibt Ereignisse, da muss man nicht einmal ins Gefängnis kommen. Dinge, wo man einer Freiheit beraubt wird, eines Rechtes beraubt wird, wo man bedroht ist von Umständen, dazu muss man nicht ins Gefängnis kommen, wo einen so fertig macht, dass man gar nicht mehr den Herrn als König sehen kann und sich nicht mehr an ihm freuen kann. Mensch, jetzt würde ich so ängstlich, das Brüllen des Löwen erschreckt einen so sehr, dass man merkt, man ist auf der Flucht. Ich höre das, manche sagen, wir müssen jetzt Deutschland verlassen. Das ist interessant, weil, wisst ihr? In dem Gebet finde ich davon nichts. Herr, können wir nicht Affäre bekommen, dass wir raus aus Israel, so quasi, also weg von diesen Nöten. Wir werden gefangen genommen, wir werden unseres Rechtes beraubt, wir werden bedroht, wir müssen dieses Land verlassen. Lesen wir das hier? Ist ganz interessant. Das liest man gar nicht. Aber wisst ihr auch, warum man es nicht liest? Weil sie wirklich glauben, dass Gott regiert und allmächtig ist. Das ist ein riesen Unterschied, ob das jemand vorsagen kann, wie so ein kleiner Vers, den man als Kind auswendig gelernt hat, oder ob er es glaubt, in der Gegenwart, jetzt, in dem Augenblick, glaubt, Jesus Christus regiert. Jesus Christus wird sein Werk vollkommen zum Ziel führen und verherrlicht werden. Es wird wunderbar werden. Jesus Christus ist der Sieger und bleibt der Sieger. Daran gibt es nichts zu mäkeln. Nun kommen Sie zu Ihrem Anliegen. Nachdem Sie quasi Ihr Glaubensbekenntnis am Herrn hingelegt habe und damit zum Ausdruck gebracht habe, Herr, das glauben wir, dass du regierst, regiere, handle, wirke. Du bist der Herr, du bist der Herrscher. Und nun kommen sie zu ihrer Anliege. Was sagen sie jetzt? Und jetzt, Herr, siehe ihre Drohungen an. Also, jetzt könnte man denken, das bedeutet ja, bring uns Freiheit. Führe uns zum Frieden. Lass uns doch das als Menschen erleben, als Familie, als Gemeinde Jesu, dass wir wieder Ruhe haben. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht diese Schrecke. Wir wollen nicht diese Bedrohungen. Wir wollen kein Gefängnis. Wir wollen das alles miteinander gar nicht haben. Wir wollen einfach unsere Ruhe haben. Ist das Ihr Anliegen? Warum taucht das hier nicht auf? Warum tauchen hier die Familie und die Kinder und die Omas und die Opas nicht auf? Haben die nicht gelitten, wo Petrus ins Gefängnis gekommen ist und Johannes ins Gefängnis gekommen ist? Warum tauchen die hier gar nicht auf? Warum ist das hier gar nichts, was in irgendeiner Weise persönlich als Gebetsanliege auftaucht? Könnt ihr euch das erklären? Wenn jetzt also bei uns Leute ins Gefängnis kommen, aus unserer Familie, um ihres Glaubens willen, was würde unser Anliegen sein? Dass sie freikommen. Man darf auch dafür beten. Das ist auch nachher mal so, als der Petrus ins Gefängnis kam, ist das völlig erwähnt. Die Gemeinde betet für ihn. Aber die Gemeinde hat nie aufgehört. Wo die Familie quasi dann versorgt war, sondern ihr eigentliches Anliegen war ein viel größeres noch. Und das lesen wir hier. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, was wünschen sie sich? Was soll Gott ihnen geben? Verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Ja, Moment mal. Ist das jetzt, worauf es ankommt? Ist das unsere Antwort als Gemeinde? Ist das unsere Reaktion? Aber das muss doch hier irgendein Fehler vorliegen, oder? Ist das wirklich das, was richtig ist? Dass wir in solch einer Zeit, wo so schreckliche Dinge passieren, sagen, jetzt kommt alles darauf an, dass das Wort Gottes verkündigt wird in der Kraft Gottes, in der Weisung seines Geistes. Das Wort muss raus, wir müssen es bezeugen, wir müssen es als das Heilmittel Gottes weitergeben, welches allein Kraft hat, wirklich Leben zu verändern, wirklich auch Länder zu verändern, wie wir es in der Reformationszeit gesehen haben. Das ist erstaunlich. Ja, das stehen wir jetzt da, ne, so quasi als Gemeinde und müssen uns fragen, ist das eigentlich auch unsere Reaktion?
Wie reagieren wir jetzt darauf? Wir leiden darunter. Die Entwicklung in dieser Welt und alles, was so in unserem Leben dann auch in Bedrohung da ist, am Arbeitsplatz, der Druck und alles, was, ne, also zu Hause, in der Nachbarschaft. Was mache ich jetzt? Ich könnte mich etwas zurückziehen. Ich könnte mich etwas so ein bisschen, also man muss ja nicht ganz offen sein. Man muss es ja nicht herausfordern, nicht wahr? Man muss ja nicht so, also selber sein, alles riskieren. Muss man doch gar nicht. Man kann doch ein bisschen so auch sich zurückziehen. Aber wisst ihr, wenn ich das Gebet lese und wenn ich sage, hier haben wir eine Gemeinde in der Erweckung, eine lebendige Gemeinde, dann muss ich sagen, das ist gerade das Gegenteil, was Sie sagen. Jetzt geht es gerade darum, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Und zwar ohne Furcht, freimütig, mit Zuversicht. Ohne, dass ich mich irgendwo hinstelle und mich jetzt schäme und sage, ach, wie kann ich nur in dieser Welt, in diesem Umstand, nicht? Also, das darf ich doch gar nicht. Sondern jetzt muss das Wort Gottes weitergegeben werden. Nun, wenn wir das in unserem Herzen tragen, dann hat es einen Einfluss auf unser Leben. Schon in unserer Familie wird es dann so sein, dass wir sagen, das Wort Gottes soll da einen Raum haben. Das muss jetzt unbedingt in dieser Zeit, wo alles so schwierig ist, müssen wir unbedingt unseren Kindern und all den anderen Angehörigen, wir müssen es ihnen zeigen. Einer regiert, einer ist Herr. Einer hat es Sagen. Wir müssen es ihnen erklären, wir müssen ihnen das Wort Gottes nahebringen. Und wenn wir am Arbeitsplatz sind oder in der Nachbarschaft sind, dann haben wir dieses Vertrauen, dass nichts so sehr in der Lage ist, Veränderung zu bewirken, wie das Wort Gottes. Nichts so sehr in der Lage ist, Herzen zu erneuern, wie das Wort Gottes. Das ist biblische Überzeugung. Und es wird sich zeigen, ob jemand wirklich das Wort Gottes als ein solches ansieht. Wenn er es als ein solches ansieht, als das Heilmittel Gottes, das Evangelium, die gute Botschaft, die retten kann, verändern kann, dann wird er genau dieses Evangelium, wo er auch hinkommt, hintragen und wird es als Zeugnis weitergeben. Er wird wirklich die Überzeugung haben, ich kann nichts Besseres tun für mein Volk, für meine Arbeitskollegen, für meine Nachbarn, für dieses Land, als das Wort Gottes zu bezeugen durch mein Leben, durch mein Handeln, durch mein Tun und durch mein Reden. Darauf kommt es an. Das sind wir der Welt schuldig. Wir sind ihnen nicht schuldig, irgendwelche politische Kalender aufzustellen, Programme zu erstellen, irgendwelche Revolutionen anzuzetteln, das lesen wir hier gar nicht in dem Gebet. Auf die Barrikade, so quasi, nicht? Jetzt demonstrieren wir einmal gegen die Priester und wir gehen auf die Straße und sagen, so geht's nicht. Sondern wir lesen hier, ach Herr, sieh an ihre Drohungen und gib verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Hat sie das nicht wieder ins Gefängnis gebracht? Ist der Petrus nicht wieder im Gefängnis gelandet? Ist er am Ende nicht umgekommen? Hat er nicht am Ende alles falsch gemacht? War das nicht eigentlich total unvernünftig, sein ganzes Leben? Wie kann man nur so leben? Der hat doch Familie gehabt. So kann man doch nicht leben, wenn man Familie hat. Ist doch unvernünftig. Und was würde der Herr Jesus Christus dazu sagen? Was würde Petrus selber dazu sagen? Ist es unvernünftig, sein Leben zu verlieren, um es zu gewinnen? Ist es unvernünftig, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Nun, dann hätte der Herr Jesus Christus Unrecht. Dann wäre er ein Lügner. Dann wäre es völlig verkehrt, aller Diener zu werden und dafür das eigene Leben zu lassen. Dann hätte Jesus Christus mit seinem Kreuzeswerk vollkommen daneben gelegen. Wie kann man nur sein Leben lassen für Feinde? Warum soll ich mein Leben lassen für Feinde? Manchmal hat man wirklich den Eindruck, dass heute in den christlichen Gemeinschaften das gar nicht so leicht ist, diesen Geist des Evangeliums, den Geist Jesu Christi, seine Einstellung im Herzen zu tragen. Dass die Leute sagen, ja, weißt du, gerade dadurch, dass ich mein Leben verliere, gewinne ich es. Ich setze es nicht leichtfertig aufs Spiel, aber ich folge Jesus. Der Paulus sagt einmal etwas, was vielleicht der eine oder andere, wenn er es heute liest, mit Schrecken nur lesen kann. Aber er sagt es als ein Wort, was er im Hinblick auf die Gemeinde in Thessalonich dort aufgeschrieben hat. Da heißt es, ich lese es mal so vor, wir sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, und jetzt kommt es, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Und jetzt sagt Paulus, wie es von Gott her aussieht. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Moment einmal. Meine Bedrängnisse sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes? Ganz viele sagen, Herr, wie kannst du das zulassen, dass ich unter so einen Druck komme, dass ich in so Schwierigkeiten komme, dass ich so bedrängt werde? Wie kannst du das nur zulassen? Das ist doch unmöglich, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe doch Friede verdient. Jetzt geht mir so schlecht. Wie kannst du das nur zulassen? Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet. Hä? Was hat das mit dem Reich Gottes zu tun? Sagt der Einzelne. Wir denken gar nicht biblisch. Wir sehen nicht, dass die Bedrängnisse, in die wir gerade Vorbereitung Gottes sind, um uns zu reinigen und zu heiligen, für das Reich Gottes. Und weil wir eine Bibel denken, sehen wir einfach unsere Schwierigkeiten nur so quasi, der Herr nimmt mir was, der Herr gibt mir gar nicht, was ich mir wünsche, der Herr macht mein Leben mir schwer. Das ist ja gar kein lieber Herr. Und der Herr sagt, ich bereite dich für mein Reich vor. Ich bereite dich für mein Reich vor. Wir müssen lernen, biblisch zu denken. Wir müssen lernen, biblisch die Umstände unseres eigenen Lebens wahrzunehmen. Können wir das? Können wir als Christen, als Gemeinde sagen, das ist unser großes Ziel, wo wir stehen, wo wir leben, wo wir gehen, Jesus Christus zu bezeugen als den alleinigen Retter. Das ist unser größtes Ziel, mit Menschen uns zusammenzusetzen und die Bibel aufzuschlagen und sie zu Jesus Christus zu führen. Es gibt kein größeres Ziel, mitten in dieser Bedrängnis, mitten in dieser Not. Das ist es, worum wir beten. Herr, gib uns Freimütigkeit, lass dein Wort laufen. Das ist unser Anliegen. Das ist es, was unser Herz bewegt, was wir uns von ganzer Herzen wünschen. Nichts mehr als dies. Seine Hand soll ausgestreckt werden zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehe durch den Namen seines heiligen Knechtes Jesus. Das ist ihr Anliegen. Ihr Anliegen ist, dass andere errettet werden, dass sie selber bewahrt werden, sicherlich auch, aber dass andere errettet werden. Strecke deine Hand aus, zeige deine Macht, erhebe dich in deiner Stärke, dass wir singen und spielen zu deiner Ehre. So heißt es mal sinngemäß in den Psalmen. Strecke deine Hand aus, rette. Oh, das ist ein Anliegen. Ach, es ist schon ein großes Vorrecht, dass wir so beten dürfen. Die Welt kennt gar nicht die Macht Gottes, die Kraft Gottes. sein ausgestreckter Arm, wie er das Meer spaltet, sodass das Volk Israel hindurchgehen kann. Die Welt kennt nichts davon. Und wir dürfen darum bitte, Herr, strecke deine Hand aus und lass Heilung geschehen. Lass das Evangelium wirken, dass Menschen errettet werden. Das ist ihr Anliegen. Wenn wir miteinander das Anliegen haben, alle miteinander das gleiche Anliegen haben, dann werden wir alle miteinander genauso hinausgehen. Menschen werden wir dieses Zeugnis von dem Herrn Jesus Christus bringen und werden Menschen einladen, komm zum Herrn Jesus. Komm in die Gemeinde. Komm. Das ist unser Auftrag. Mitten in dieser Zeit. Gerade jetzt. Gerade in diesem Augenblick, wo wir bemerken, dass die Lasten mehr werden, die Bedrohungen größer werden. Und ich schließe ab hier, dass ich diese Auswirkungen ganz kurz noch mit uns betrachte. Was passiert jetzt eigentlich? Wie reagiert Gott auf dieses Gebet? Es bewegt sich etwas. Wir lesen in Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Sie haben Gott die Ehre gegeben. Sie haben gesagt, du bist der Herrscher. Alles geschieht nach deinem Ratschluss. Du stehst über allen anderen. Sie haben Gott die Ehre gegeben. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Du regierst auch jetzt. Das hat Gott gefreut. Das hat Gott verherrlicht. Sie haben wirklich im Glauben festgehalten an ihrem Herrn. Und er ist der Herr und er bleibt der Herr und niemand vermag ihm seine Herrschaft streitig zu machen. Ja, das war ihre vollkommene Überzeugung. Und nun bebt die Städte. Bebt es bei euch auch? Vielleicht bebt es bei uns gar nicht, weil unsere Gebete manchmal von der Theologie, von ihrer Einstellung her nicht so sind noch, wie sie sein sollte. Deswegen müssen wir es lernen. Wir müssen lernen, in dieser Zeit, in der wir leben, richtig mit den Bedrohungen, die wir erfahren, umzugehen. Wenn wir das nicht lernen, wenn wir hier nicht von der Bibel uns anleiten lassen, dann werden wir verzweifelter und verzweifelter. Nicht, weil der Herr Jesus Christus nicht mehr auf dem Thron sitzt, sondern weil wir nur noch diese Welt vor Augen haben und den Herrn Jesus Christus gar nicht mehr vor Augen haben. Weil wir gar nicht mehr sagen, du bist der Herr, du bist der Herrscher, du bist der Gebieter, du hast Himmel und Erde geschaffen. Deswegen ist es für uns wichtig, das zu lernen. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Gott kann Bewegung bringen und kann uns wieder ganz neu auch mit seinem Geist erfüllen, so wie sie damals mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Das ist nach Pfingsten aufgeschrieben. Muss man auch mal sagen, gell? Also, es gibt ja nun Theologen, die sagen, ja, also, Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen in seiner Fülle, danach ist also gar nichts mehr notwendig. Dann ist das also ein Vers, den wir jetzt rausstreichen müssen. Völlig unsinnig von Gott, seine Kinder mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, weil sie ja doch schon erfüllt waren. Gefährlich, also es gibt Theologen, die sagen, also sowas da, nicht? Also ist gar kein Anliegen mehr für uns. Paulus sagt im Epheserbrief, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollen. Wir brauchen das. Die Gemeinde hat es gebraucht. Die Probleme, die waren so riesig, dass sie selber damit nicht fertig geworden sind. Geben wir es doch zu, dass auch wir nicht selber mit den Problemen fertig werden. Dass wir nur durch Gott und durch seine Gnade und durch seine Kraft dazu in der Lage sind. Wir brauchen das Werk des Heiligen Geistes in unserer Mitte, dass er uns ganz neu erfüllt. Wir brauchen es. Wir sind nicht von uns aus in der Lage, dem allem standzuhalten, was wir erfahren. Es ist ganz egal, ob wir müssen nicht einmal ins Gefängnis gehen, unsere täglichen Probleme, wir können nicht mit ihnen umgehen, aus dem Glauben, zu Gottes Ehre, ohne das Werk des Heiligen Geistes. erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, neutestamentlich ihn, den Herrn Jesus Christus, auch zu sehen, denn der Heilige Geist offenbart Christus. Johannes 14, 15 und 16 ist das vom Herrn Jesus beschrieben, dass das eine zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Er wird mich offenbaren, er wird mich verherrlichen, er wird also euch helfen, damit ihr mich erkennt. Wenn ihr, was den Herrn Jesus Christus betrifft, Probleme habt, ihn zu sehen, ihn zu erkennen und auch eben recht sich an ihm zu erfreuen, dann dürft ihr Gott bitten, dass er euch beisteht, durch seinen Geist genau dies zu tun. Eine weitere Folge, und damit schließe ich hier auch ab, die Predigt ist, dass sie das Wort Gottes mit Freimütigkeit weitergegeben habe. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das meint nichts anderes, als dass sie ohne Furcht es weitergegeben habe. Mit großer Zuversicht, mit großer Hoffnung, weil sie Jesus Christus auf dem Thron gesehen habe. Der Herr regiert. Ich muss mich nicht schämen wegen dem Herrn Jesus Christus. Ich muss nicht also mein Zeugnis verstecken wegen dem Herrn Jesus Christus. Es ist die Wahrheit. Ich darf es weitersagen. Ich darf es weitersagen mit Freimütigkeit, mit Freude, mit Offenheit, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Heute passe sich die Gemeinde mehr und mehr der Welt an und vertraue darauf, dass je weltlicher sie werden, umso mehr sie in der Lage sind, die Welt zu erreichen. Die Gemeinde des Neuen Testamentes hat ganz anders gedacht. Wir müssen Jesus ähnlich sein. Wir müssen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir müssen sein Wort in die Mitte stellen. Es ist kein Wort, wie man heute oft auch hört, in Gemeinde zum Teil hört, welches eben nur in dieser Zeit, damals wegen der Kultur, so auch weitergegeben wurde. Heute gilt es gar nicht mehr. Frauen und Männer sind gleich. Frauen dürfen predigen wie Männer, sagt man heute. Das ist vollkommener Unsinn. Die Bibel lehrt uns das nicht. Nun, was ist unser Anliegen? Was ist unser Weg? Wie ist unsere Reaktion auf die Zeit, in der wir leben? Können wir Gott noch anbeten als den, der regiert, der herrscht? Können wir uns noch an ihm erfreuen als denjenigen, nach dieser Rat alles geschieht? Sehen wir ihn noch auf dem Thron? Nun, das ist notwendig, um dann auch zu sagen, strecke deine Hand aus. Das würde ich nie tun bei jemand, von dem ich glauben würde, dass er keine Kraft hat. Da würde ich nicht sagen, strecke deine Hand aus. Wenn ich einen Eimer von 10 Kilogramm zu tragen habe und vor mir steht ein kleines Kind mit 2 Jahren, dann würde ich nicht sagen, strecke mal deine Hand aus, damit du mir den Eimer abnehmen kannst. Das ist ja völliger Unsinn. Das Kind hat ja nicht die Kraft, diesen Eimer zu tragen. Und wenn ich nicht vollkommen davon überzeugt bin, dass Jesus Christus und sein Wort die einzige Antwort ist auf diese Zeit, werde ich nicht darum drängen und bitteln und betteln, dass genau dies geschieht, dass der Herr seine Hand ausstreckt und sein Wort mir aufs Herz legt, dass ich es weitergebe. Dann werde ich über andere Dinge reden. Ich werde politisieren, ich werde also diskutieren, ich werde alles Mögliche machen. Ich habe meine Meinung, ich gebe sie kund. Ich rede und rede, aber das Wort Gottes spielt dabei gar keine Rolle mehr. Ach, ich wünsche es mir sehr, dass wir, so wie die erste Gemeinde, davon erfüllt sind, dass nur eines wichtig ist, Jesus Christus und das Wort Gottes. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. Lieber Herr, wir kommen zu dir als Christen, die im Jahre 2017 leben, in einer Gesellschaft, die immer mehr dein Wort ablehnt, Unrecht zum Recht macht und Recht als Unrecht erklärt. Wir kommen zu dir in einer Zeit, in der wir merken, dass wir angesehen werden wie kranke Menschen, die vollkommen unsinnige Gedanken haben. Herr, das fällt uns nicht leicht. Heute reden alle von Evolution und sie glauben das von ganzem Herzen. Und wir sagen vollkommen richtig, dass du Himmel und Erde geschaffen hast. O Herr, wir bekennen dir, dass wir manchmal selber ängstlich sind. Dass wir manchmal eher den Wunsch haben, uns zurückzuziehen. Den Wunsch haben, Ruhe uns zu wünschen, Frieden und nicht diese Auseinandersetzung. Wir wollen nicht ins Gefängnis gehen, Herr. Wir wollen nicht unbedingt leiden, wenn es nicht nötig ist. Wir wollen eigentlich nur unsere Schäfchen ins Trockene bringen. Manchmal sind das genau unsere Gedanken, Herr. Und wir verstehen so wenig noch von deiner Regierung, verstehe so wenig noch von deinem Wille. Wir erschrecken manchmal, wenn wir sehen, was im Leben von anderen Christen alles geschehen kann. Wir bitten dich, hilf uns, noch viel mehr von dir her und deinem Wort her zu denken, so wie die Gemeinde damals gedacht hat. Was muss es für eine Gemeinde gewesen sein, wenn sie alle einmütig so gebetet haben? Sie haben nicht gejammert, sondern sie haben gesagt, du bist der Herr. Sie haben sich an dir gefreut. Sie haben ihre Nöte dir gebracht, aber sie haben gesagt, wir wollen dein Wort weitergeben. Das ist unser großes Anliegen. Ach Herr, lass es unser Anliegen sein und schenke, dass wir dadurch doch auch noch vielen zum Siege werden können. Amen.